Breitband Topic.
Ja, Content Farms sind darauf spezialisiert, Inhalte herzustellen, auf die es trotz häufiger Suchanfragen im Web nicht wirklich passende Antworten gibt. Um die maßgeschneiderten Angebote produzieren zu können, werden die Anfragen genau ausgewertet und dementsprechend Aufträge vergeben. Eigentlich ein uraltes Marketingkonzept, aber im Web-Umfeld wirft es ganz neue Probleme auf. Da mit diesen Inhalten für sich genommen im Moment noch nicht so viel Geld zu verdienen ist, heißt die Devise Masse statt Klasse. Demand Media aus den USA ist eins der erfolgreichsten Startups in diesem jungen Markt. Die Kalifornier haben scheinbar den Dreh raus. Sie lassen ihre Inhalte massenhaft zu Dumpingkonditionen produzieren und machen damit sogar schon dreistellige Millionenumsätze. Vera Linz hat sich gefragt, ob Medien künftig nur noch von Maschinen gemacht werden.
This is Hotshot, the robot. Robot. Are the future of media.
Roboter sind die Zukunft der Medien. Eine These, die nicht abwegig ist. Bei Content Farms jedenfalls bestimmen Algorithmen darüber, was der User zu lesen bekommt. Die Themen werden aus den Suchanfragen im Netz generiert. Je höher etwas in den Trefferlisten platziert ist, desto größer seine Relevanz aus Sicht von Demand Media. Themen, die eine hohe Klickrate versprechen, werden automatisch ausgeschrieben und dann von einem der rund 10.000 Autoren, die für die Plattform tätig sind, bearbeitet. Business as usual nannte das Demand Media Gründer Sean Colo unlängst in München.
Effectively, we do what a lot of traditional media companies do. We create content, we distribute it and we monetize it.
Doch das trifft es nicht ganz. Einiges läuft schon anders als bei klassischen Medien. Nicht nur, dass die Themen nicht von Menschen gefiltert, sondern von Maschinen quasi errechnet werden. Bislang unerreicht sind auch die Konditionen, für die Demand-Media-Autoren arbeiten. Auch die Honorare werden nämlich von den Maschinen bestimmt und richten sich nach den vermuteten Werbeeinnahmen, die ein Beitrag erzielen könnte. Nichtsdestotrotz, das Geschäft boomt. 5000 Content Pieces, wie es heißt, werden täglich produziert. Die Plattform gilt als größter Videolieferant für YouTube, expandiert und macht Umsatz. Rund 200 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, so die Schätzungen. Auch mediale Traditionalisten sind inzwischen übrigens auf den Geschmack gekommen. Der Verband amerikanischer Magazinverleger will Kooperationen mit Demand Media ausloten. Auch erste Testläufe für Zusammenarbeiten gibt es. Die Richtung scheint klar.
Robots are the future of media.
Vera Linz über Medien aus Maschinen. Holger Schmidt bloggt als Netzökonom für die FAZ. Er beschäftigt sich intensiv mit Geschäftsmodellen im Web. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ob künftig tatsächlich nur noch der Massengeschmack bestimmen wird, was es für Inhalte im Netz geben wird.
Nein, sicher nicht. Aber das ist ein sehr konkreter Anwendungsfall, wie man die neuen Möglichkeiten, die es im Internet gibt, nämlich Wünsche, Interessen berechnen zu können und anhand von Abfragen in Suchmaschinen auch sehr genau quantifizieren zu können, dann ist das eine sehr konsequente Methode, so ein Modell mal einzuführen und auch, glaube ich, ökonomisch zu einem Erfolg zu machen.
Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Dann werden Seiten entworfen, Seiten werden mit eigenem Content bespielt und hinterher wird dieser Raum, der da geschaffen wird, vermarktet. Da werden dann Anzeigen draufgestellt. Wer macht das Geschäft dabei?
Also es ist richtig, es werden Seiten mit Inhalten gefüllt. Also die größte Seite nennt sich eHow von Demand Media. Das ist eine Heimwerkerseite, wo Inhalte für Handwerker und Heimwerker draufgestellt werden. Es gibt aber auch noch ganz andere Themen, die ansprechen und werden noch immer breiter. Die kaufen auch sehr viele Seiten dazu, die dann für Google optimiert werden, damit eben die Inhalte gut gefunden werden. Das Geschäft läuft über Online-Werbung. Es finanziert sich über Online-Werbung und wenn man den Gründern oder den Initiatoren glauben kann, dann sind sie hoch profitabel. Sie haben ja schon 350 Millionen Dollar Risikokapital bekommen. Das heißt, auch die Investoren glauben an dieses Modell und sie wachsen sehr schnell, werden ja auch bald in Europa und auch in Deutschland Fuß fassen.
Und wenn man sich das nochmal konkret versucht anzusehen, diese Werbeerlöse, die dann reinkommen auf diesen Seiten, wie wird das Geld verteilt? Wer profitiert davon?
Die Werbeerlöse fließen natürlich direkt an Demand Media. Vorher gibt es den Deal, sage ich mal, zwischen den ungefähr 10.000 Freelancern, also Autoren oder auch Videoproduzenten, dass sie ein Honorar bekommen für das Erstellen der Inhalte, dafür aber alle Rechte an Demand Media abgeben anschließend. Und das Honorar wird auch mit wissenschaftlichen Methoden genau ausgerechnet und dann kann jeder der 10.000 Freelancer sagen, okay, das lohnt sich für mich, dieses Video oder diesen Inhalt zu erstellen, oder es lohnt sich eben nicht. Das ist ein sehr, sehr marktwirtschaftliches Prinzip. Jeder Artikel bekommt einen Preis sozusagen, und jeder Inhalteproduzent kann entscheiden, ob es eben das wert ist, diesen Artikel oder diesen Inhalt zu erstellen oder eben nicht.
Was ist denn da für so einen Autor drin? Also wie setzt sich diese Berechnung zusammen?
Diese Berechnung wird ja von Demand Media ausgeführt und sagt im Endeffekt aus, wollen die Werbetreibenden in dem Umfeld eines solchen Artikels werben? Also würde Werbung geschaltet? Ist das in der Regel das Google-System darauf ausgerichtet, dort Werbung zu schalten? Würde ein solcher Inhalt denn auch in Google ordentlich gefunden, wenn es zu viel Konkurrenz gibt, das heißt der Demand-Media-Inhalt auf der 97. Position in der Google-Trefferliste erscheinen würde, dann würde wahrscheinlich kaum jemand draufklicken. Und nach diesen Methoden wird ausgerechnet, wie viel Geld man mit einem Inhalt verdienen kann, und daraus leiten die ein Honorar ab, dass sie bereit sind, für die Produktion dieses Inhaltes zu zahlen. Das ist aber, es gibt also diesen bösen Spruch, dass es alles nur Billigware ist. Viel kann man, glaube ich, damit nicht verdienen. Die meisten nutzen das, glaube ich, auch als Zweit- oder Drittverdienst, dass man abends nochmal eben so ein oder zwei Artikel schreibt. Ich glaube, die Ausnahme gibt es, dass es 30.000 oder 40.000 Dollar pro Jahr man damit verdienen kann. Ich glaube aber, das sind ein paar Ausreißer nach oben. Die Mehrzahl wird sich einfach ein kleines Zubrot damit verdienen.
Okay, bisher wird dieses Modell angewendet vor allen Dingen auf Gebrauchstexte. Sie haben das eben schon angesprochen, so eine Handwerkerseite. Aber es lässt sich ja vielleicht auch übertragen auf andere journalistische Formen. Lässt sich sowas auch denken im Nachrichten- oder im Reportagegeschäft?
Sehe ich im Moment nicht. Demand Media sagt ja auch ganz klar, wir machen keine Nachrichten, wir machen keinen Journalismus, sondern es sind halt eben diese Texte, wie schließe ich eine Spülmaschine an? Was durchaus auch relevant ist, weil die Leute genau diese Informationen suchen. Aber es sind keine Nachrichten, sie sind also nicht im aktuellen Nachrichtengeschäft vertreten. Die arbeiten ja auch nicht tagesaktuell. Insofern sehe ich das Modell im Moment nicht im Nachrichtengeschäft. Schwer vorstellbar, dass es funktionieren kann, weil Nachrichten ja auch nicht immer sozusagen auf Nachfrage basieren, sondern auch oft auf dem Angebot, welche Geschichten Journalisten ausgraben und aufbereiten. Insofern, glaube ich, ist dieser Nachfrageansatz für Nachrichten nicht immer der richtige.
Aber warum eigentlich nicht? Weil ich habe gesehen, auch es gibt erste Kontakte zu Magazinen in den USA. Die New York Times interessiert sich auch dafür, gerade vor dem Hintergrund, dass die Erlöse im traditionellen Printgeschäft immer weiter wegbrechen und dass es bisher noch nicht gelungen ist, tragfähige Geschäftsmodelle für das Netz zu finden. Da liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass die Verleger auch darüber nachdenken, über diese Schiene Weiterkosten einzusparen.
Ja, es ist natürlich klar, es kann ein Argument werden, die Kosten zu drücken. Das heißt, wenn man sowieso einen Artikel produzieren will, dann gibt man das an Demand Media und lässt ihn eventuell zu der Hälfte der Kosten, die ein angestellter Redakteur verursacht hätte, produzieren. Wie es dann um die Qualität steht, muss man abwarten. Ich glaube, da muss jedes Medium selbst genau schauen, ob es den Qualitätsansprüchen genügt, die man an seine eigenen Inhalte stellt. Aber ja, das ist ein super heißes Thema. Ne? Sobald natürlich die großen Verlage anfangen, sich mit Demand Media zu verbünden, kann es natürlich sein, dass der Druck auf die internen Kosten nochmal erheblich steigt.
Wenn ich den Gedanken dann weiterdenke, wäre das ja auch der Tod der klassischen Reportage und verschiedener journalistischer Formen, die nur entstehen können, wenn der Reporter oder der Autor tatsächlich rausgeht und sich mit den Leuten trifft, unterhält. So werden die Dinge dann nur noch vom Schreibtisch zusammenmontiert aus irgendwelchen Versatzstücken. Das heißt, die Texte würden auch ihre Sinnlichkeit verlieren.
Ja, ich glaube, es wird mit Sicherheit weiterhin eine große Nachfrage nach Reportagen, nach schön geschriebenen Stücken geben, die man eben nicht aus der Fabrik bekommt, sondern für die man Journalisten braucht, die auch mal ein bisschen Zeit haben, rauszugehen und zu recherchieren und sich Gedanken um eine Geschichte zu machen und nicht unter dem Zeitdruck stehen, genau 45 Minuten Zeit zu haben, um den Inhalt noch gewinnbringend produzieren zu können. Also ich glaube, diese Art von Journalismus wird es natürlich immer geben. Modelle wie Demand Media können aber durchaus an einigen oder anderen Stellen komplementär sein, aber eine Verdrängung sehe ich eigentlich nicht.
Holger Schmidt über den Versuch, mit der Produktion von Inhalten in Content Farms Kosten zu drücken. Gleich wird es hier in Breitband darum gehen, wie andererseits über neue Sponsoring-Modelle hochwertige Inhalte jenseits von Bezahlschranken finanziert werden können.